Ja, danke für den Hinweis. Ich habe euch heute das Jahresthema des Bundes mitgebracht. Dein Reich komme, gerecht an das Leben. Man kann sich diesem Thema ja sehr unterschiedlich nähern. Naheliegend ist irgendwie, dass man auf die Bergpredigt verfällt, wo die Seligpreisungen sind, wo so stark beschrieben wird, was das heißt, wenn Gottes Reich kommt. Es gibt andere Stellen, wo Jesus das auch sehr deutlich sagt, dass mit seinem Kommen das Reich Gottes jetzt angebrochen ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, da einzusteigen. Ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich, Reich Gottes, Gottes Königsherrschaft? Dazu bräuchten wir die nächste Folie einmal. Danke. Also wenn man dem Begriff nachspürt und ins Griechische schaut, dann steht da nicht Reich Gottes, sondern da ist immer die Rede von der Königsherrschaft Gottes. Und ich finde das erstmal gar nicht so hilfreich, weil ich sag mal, Bezug zu Königen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich stand tatsächlich gestern an dem Sarg der letzten Könige der Preußen. In Potsdam liegen die noch, man kann die angucken da. Und das war 1800 irgendwie in den 60ern ist unser letzter König von hinnen gegangen und nach dann gezogen. Und dann kam Kaiser, ja, und so, und das hatte auch kein schönes Ende. Also wir haben wenig Bezug zu dieser ganzen Geschichte, finde ich, geschichtlich. Das heißt, man muss irgendwie überlegen, was heißt denn das? Eine Königsherrschaft, ja, was verbinden wir damit? Dann tauchen vielleicht irgendwelche schönen Filme in uns auf, ja, Sissi oder keine Ahnung, von Walt Disney, irgendwelche Geschichten, ja, wo so ein rosarotes Bild gefärbt wird. Aber das ist mit Sicherheit hier nicht gemeint. Ich hatte eine Zeit lang etwas tatsächlich mehr Kontakt zu einem Königreich, weil wir an der dänischen Grenze gewohnt haben, weil bevor wir hier im Dienst, also ich im Dienstbereich Mission angestellt war, war meine Frau und ich, die ist auch Pastorin, in Flensburg und Sylt Pastoren und weiter nördlich geht ja gar nicht mehr. Das heißt, wir haben viel Kontakt mit Dänen gehabt, ja, und in einem Gebiet gewohnt, wo auch sehr viel Dänisch gesprochen wird, weil dort eine große dänische Minderheit lebt und die Königin, damals noch Königin, jetzt gibt es ja einen König wieder, die Königin von Dänemark regelmäßig vorbeischaute, um ihren Untertanen huldvoll zuzuwinken. Ja, und man konnte auch mit ihr ins Gespräch kommen und mit ihr Tee trinken. Also eine ganz nahbare Königin. Da hat man so ein bisschen Geschmack vielleicht davon bekommen, was heißt denn das? Aber auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also was hat Jesus damit gemeint? Ich kann mir vorstellen, in der Zeit, wo er unterwegs war, hatten die Menschen natürlich ein Bild vor Augen, was ein König ist. Und sie hatten auch ein Gefühl dafür, was es heißt, von einem römischen Kaiser unterdrückt zu werden. Also da hatte das mit Sicherheit eine sehr starke politische Komponente, wo man sich vorstellen konnte, wie wird denn das, wenn Gott so ähnlich wie David einen König einsetzt und so eine Königsherrschaft hier nochmal anbricht und wir den Kaiser vertreiben können. Alles wird anders, alles wird besser, gerechter, wir müssen nicht mehr so viel Steuern zahlen, all diese Dinge, die uns heute auch bewegen, aber nicht mit Königen im Hinterkopf dabei. Aber selbst das hat Jesus nicht damit gemeint. Jesus knüpft tatsächlich mit diesem Begriff an etwas an, was von Anbeginn unserer Zeit schon mitschwingt. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, steht dort, dass Gott die Erde geschaffen hat und den Menschen dort in den Garten Eden hineingesetzt hat und ihm den Auftrag gegeben hat, sich die Erde untertan zu machen. Das kann man ja so und so verstehen. Wir haben es leider so verstanden, dass wir ziemlich viel Mist damit gemacht haben. Also untertan machen kann ja auch heißen, wir beuten alles aus, nehmen uns das, was wir kriegen können und unterdrücken alle, die uns dabei im Wege stehen. Das ist so die gängige Auslegung, glaube ich, von dem, wie wir Menschen damit umgehen. Was Gott gemeint hat, war, dass die Herrschaft, unter der der Mensch in diesem Garten gelebt hat, nämlich mit ihm Gemeinschaft zu haben, ausgeweitet werden soll. Also das ist seine Idee gewesen, dass wir Menschen mit ihm Gemeinschaft haben. Er hat uns deswegen zu seinem Gegenüber geschaffen. Und darin liegt unser Leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und er hat den Menschen mit in dieses Projekt genommen, die Grenzen dieses Gartens auszuweiten, damit die ganze Erde unter diese wunderbare Herrschaft in die Begegnung mit Gott kommen kann. Das war der Auftrag. Daran knüpft Jesus jetzt wieder an. An ein Bild, wo Gott derjenige ist, mit dem wir Gemeinschaft haben können, aus dem unser Leben kommt und Menschen unter die gute Herrschaft Gottes kommen, die eine andere ist als alles, was wir kennen. Das steckt also dahinter. Wir nehmen mal die nächste Folie. Und eine Herangehensweise, die mir jedenfalls hilft, sich darauf einzulassen, ist, sich zu fragen, wie fühlt sich das denn wohl an, wenn Gott wirklich Herrscher ist? Also man kann darüber philosophieren und gute Gedanken haben, aber näher ist es uns vielleicht zu überlegen, wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl würde das sein, wenn Gott herrscht unter uns? Und deswegen habe ich einen Text mitgebracht, der erstmal gar nicht augenfällig damit zu tun hat, der aber dieses Gefühl mit rüberbringt, glaube ich. Und zwar eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich im Schlaf kennt, ja, aus Lukas 15. Da beginnt Jesus, drei Gleichnisse zu erzählen von den verlorenen Dingen, also vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und von den beiden verlorenen Söhnen. Ja, also ich sehe, ihr nickt oder erinnert euch schon so sehr, dass ihr schon fast gar nicht mehr zuhören wollt, weil ihr es schon alles kennt. Also mir geht es ähnlich, ja, ich bin in vierter Generation Baptist, um es mal mit Paulus zu sagen, und habe wahrscheinlich diese Geschichte schon mit der Muttermilch bekommen, ja. Und ich habe diese Geschichte als Kind immer so gehört, dass ich mich mit dem Schaf identifiziert habe, also dieses Schaf, was verloren ging, und Jesus macht sich auf die Suche und findet mich. Das ist auch nicht verkehrt, glaube ich, das zu assoziieren. Aber für mich ging es in diesen Gleichnissen immer um die Verlorenen. Und der Fokus war für die Verlorenen. Wenn man aber in den Kontext guckt, warum erzählt Jesus die Gleichnisse und vor allem, wem erzählt er sie, ist man doch etwas überrascht. Jedenfalls ich war es, denn der Kontext ist ein anderer. Hier wird beschrieben, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern und den falschen Leuten an einem Tisch sitzt und mit ihnen Gemeinschaft hat. Das ist so der Einstieg. Und dann kommen Schriftgelehrte und Pharisäer und fromme Leute, also Leute wie du und ich, ja, und nehmen das wahr, dass Jesus mit diesen Menschen an einem Tisch sitzt. Und dann regen sie sich darüber auf. So, und wir haben alle wahrscheinlich, wenn ihr hier in der Gemeinde groß geworden seid, auch durch eure Sonntagsschul- oder Kindergottesdienstbildung mitbekommen, dass Zöllner nicht nette Leute sind, dass das ja Menschen sind, die dir das Geld aus der Tasche ziehen und die mit den Falschen unter einer Decke stecken, nämlich mit den Römern. Ja, das ist so das Bild, mit dem wir unterwegs sind. Also klar, darüber kann man sich aufregen, wenn man sieht, dass, weiß ich nicht, jemand Angesehenes mit solchen Leuten irgendwie zusammen gesehen wird. Ja, das macht man einfach nicht. Aber das ist tatsächlich gar nicht der Punkt in dieser Geschichte. Aber wir gehen erstmal in den Text, in diesen Anfang. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Also das ist der Einstieg. Jesus ist also mit diesen verrufenen Leuten zusammen. Pharisäer und Schriftgelehrte wissen, dass sich das nicht gehört. Wir wissen das auch. Und wir denken vermutlich, das gehört sich deswegen nicht, weil sie ja unrechtmäßig, zwar irgendwie vom Kaiser legitimiert, aber irgendwie doch nicht so moralisch richtig, dein Geld aus deiner Tasche ziehen können, so viel wie sie wollen. Ja, und das ist alles so ein bisschen Willkürherrschaft. Und dann sind sie auch noch mit den falschen politischen Leuten unterwegs. So. Wie ich gerade schon sagte, darüber kann man sich natürlich aufregen, ja, aber das ist nicht der Kern, warum man sich so aufregt. Tatsächlich ist es so, wenn ein Zöllner sich entschieden hat, Zöllner zu werden, ist es in der Regel ein Mensch gewesen, der vorher Teil der jüdischen Gemeinschaft war. Und auch das ist uns heute vielleicht nicht mehr so bekannt, aber man hat früher in Dorfgemeinschaften gelebt oder in sehr starken familiären Verbindungen. Ja. Und in diesen Dorfgemeinschaften hatte man eine sehr enge Verbindung. Das heißt, wenn, sagen wir mal, Ulf gehört zu meiner Dorfgemeinschaft oder ich zu seiner oder wir gemeinsam zu einer und Ulfs Frau würde krank, dann würde mir das nicht egal sein als Dorfgemeinschaftsmensch, sondern wir würden gemeinsam eine Lösung suchen, wie wir in dieser schwierigen Zeit Ulfs Frau pflegen können oder Ulf unter die Arme greifen, dass er seinen Geschäften nachgehen kann. Wenn mein Haus durch eine Sturzflut irgendwie undicht wird, dann wäre das der Dorfgemeinschaft auch nicht egal gewesen, dann hätte die geguckt, wie kriegen wir das Dach wieder dicht. Wenn eins von meinen drei Schafen, die ich besitzen würde, verloren gehen würde, dann würde die gesamte Dorfgemeinschaft tatsächlich mitleiden, weil wir gemeinsam unsere Schafe auf die Weide schicken und die Dorfjugend, die Jungens damals, dafür verantwortlich waren, diese Schafe zu hüten. Das heißt, man hat es größtenteils gemeinsam gemacht. Und wenn jetzt von dir das Schaf verloren gehen würde, dann würde ich nicht sagen, ach, ist ja sein Schaf, meins ist ja noch da, sondern dann wüsste ich, ich bin mit betroffen, weil ich mit für den Verlust seines Schafes mit aufkommen muss. So war das damals geregelt. Das heißt, die Dorfgemeinschaft ist sozusagen deine Versicherung gewesen, in allen Situationen. Also das, was wir heute mit Hausrat, mit Kfz-Versicherung, mit Krankenversicherung, mit Rentenversicherung und all dem Pipapo, den wir so haben, absichern, das war damals die Dorfgemeinschaft. Das ist der eine Teil. Ja, dass man also als Dorfgemeinschaft oder als familiäre Verbindung so miteinander gelebt hat und natürlich der kultische auch, dass ein Teil davon natürlich unser gemeinsamer Glaube ist. Und ein Zöllner ist ein Mensch, der bewusst aus dieser Dorfgemeinschaft ausgetreten ist und damit gezeigt hat, ich werde in Zukunft nicht mehr für dich sorgen. Das, was dir passiert, ist mir egal. Es geht mir am vorbei. Also ein radikaler Schnitt, ja, sonst hätte man diesen Schritt nicht machen können. Und das ist etwas in einer Schamgesellschaft, in der man hier unterwegs war, was nicht ging. Ja, also man hatte die Familie beschämt, man hat die ganze Dorfgemeinschaft beschämt. Und die Folge war, so eine Person war wirklich ausgestoßen. Man konnte nicht mehr einfach zurückkommen und sagen, ach, wie schön, dich wieder zu treffen, lass uns mal einen Kaffee trinken. Nein, das ging nicht. Das ist so die Situation, die hier mitschwingt. Das heißt, ein Zöllner konnte nicht wieder zurückkehren. Ihr seht da einen Begriff, Kezaza-Zeremonie. Es gab eine Zeremonie der Dorfgemeinschaft, wenn so jemand reumütig wieder zurückkommen wollte, weil er gemerkt hat, das war irgendwie doch eine doofe Idee, Zöllner zu werden. Ich komme einfach wieder. Dann ging das nicht. Es gab keinen öffentlichen, anerkannten Weg, so einen Schritt wieder rückgängig zu machen in der damaligen Gesellschaft. Das heißt, wenn du so jemanden siehst an der Dorfgrenze, dann hat sich die Dorfgemeinschaft aufgemacht, hat ihr altes Geschirr zusammengesucht und hat ihm das vor die Füße an der Dorfgrenze geschmissen, ja, dass es zerbrach, als Zeichenhandlung, dass sozusagen das Geschirr zwischen dir und mir zerbrochen ist und du nicht mehr an meinen Tisch kommst. Ja, wir würden heute vielleicht sagen, das Tischtuch ist zerschnitten oder was auch immer wir so für Sprüche haben. Ja, wo keine Vergebungsbereitschaft da ist, wo irgendwie die innere Hürde viel zu hoch ist, als dass es irgendwie wieder gut gemacht werden könnte. So, das ist die Situation, die hier erlebt wird von den Pharisäern. Da ist also jemand, der ein angesehener Rabbi ist, Jesus, in ihren Augen ist das so, der mit solchen Leuten jetzt an einem Tisch sitzt. Jetzt könnte man sagen, na gut, der sitzt an einem Tisch, die essen, na und? Ja, wenn wir jetzt miteinander essen, haben wir vielleicht ein nettes Gespräch, danach gehen wir wieder auseinander und das war's. In der damaligen Zeit, das hat auch was mit der Dorfgemeinschaft oder mit diesen familiären Bindungen zu tun, war das aber so, wenn ein Hausherr dich einlädt und du an seinem Tisch tatsächlich mitessen darfst, dann hat er damit signalisiert, du bist ab diesem Moment Teil der Familie. Du gehörst vollumfänglich dazu. Ja, also du bist Teil davon wieder. Und in dem Moment, wo du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ja, den Spruch kennen wir vielleicht, sorge ich für dich. Ja, also nicht als Drohung gemeint, sondern das ist positiv. Das ist das, was die Pharisäer hier gerade sehen. Sie sehen, wie ein angesehener Rabbi, der Sohn des Menschen, mit diesen Menschen an einem Tisch sitzt und eine Zeichenhandlung damit ausführt, die für sie nicht einzuordnen ist. Weil das nicht ging. Dafür gab es keinen Weg. So, und was macht Jesus jetzt? Er hört diese Anklagen und er beginnt, drei Gleichnisse zu erzählen. Und wem erzählt er sie? Er erzählt sie den Frommen, um ihnen zu erklären, wozu er gekommen ist und was das Reich Gottes ist und was das bedeutet, welche neue Zeit angebrochen ist und wie sich das wohl anfühlt. Und wir starten deswegen mit dem ersten Gleichnis. Keine Angst, wir gucken uns nur das erste an. Genau, da seht ihr schon. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Also Jesus beginnt mit diesem ersten Gleichnis. Wir merken, er gibt sich sehr viel Mühe, die Pharisäer und Schriftgelehrten mit an Deck zu kriegen. Ja, er will sie für diese Reich-Gottes-Idee gewinnen. Also die Leute, die eigentlich ja ganz nah dran sind, ja, von denen man sagen würde, die wissen doch, worum es geht. Ja. Und das könnte man von uns ja heute auch sagen. Eigentlich sind wir heute in so einer Position. Ja. Wir sind die Frommen, die wissen, was zu tun ist, was zu lassen ist, wie man sich verhalten soll und stellen ja auch manchmal entsprechende Regeln auf, wer rein darf, wer nicht rein darf. Ja, und Jesus nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit für diese Spezies von Menschen, die Frommen wie wir, um sie zu gewinnen. Für seine Idee, für seinen Auftrag, wozu er gekommen ist, was Reich Gottes bedeutet. Drei Gleichnisse lang. In diesem ist es so, 100 Schafe, das wäre eher unüblich gewesen. Ja? Also es gab, glaube ich, nicht so viele Menschen, die so Großmuftis waren, dass sie dann gleich 100 Schafe hatten. Wie gerade schon gesagt, man hatte eher ein paar Schafe. Ja, und die hat man dann gemeinsam auf die Weide gebracht und vielleicht waren das zusammen 100, vielleicht auch weniger. Hier ist es natürlich ein Bild dafür, dass Gott derjenige ist, der all diese Schafe besitzt. Und jetzt geht eines davon verloren. Und was macht man jetzt? Ja, auch hier ist ja eine bestimmte Logik hinter, der man erstmal folgen können muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so eine Rechnung 1 zu 99, ja, wenn man eins verloren hat und der einzige Hirte ist und dann sucht man das eine Verlorene, was passiert denn dann mit den 99? Da können doch auch Wölfe kommen. Ja, ich wohne jetzt in der Nähe von Bremen, in so einem Gebiet, wir haben einen Hund, einen Hirtenhund und wenn man mit dem unterwegs ist, da im Moor, dann lande ich ständig an so Warnschildern, Vorsicht, Sie betreten jetzt Wolfsgebiet, bitte leihen Sie Ihren Hund an, sonst passiert Schlimmes. Ja, also es ist plötzlich wieder eine Realität, mit Wölfen konfrontiert zu werden. Und man hat so eine Ahnung davon, was es sein könnte. Ja. Also würdest du, wenn du 100 Schafe hast und eins ist weg, die 99 irgendwo stehen lassen? Also ich weiß es nicht, ob ich so handeln würde. Ich würde vielleicht denken, ah Mist, aber gut, die 99, da passe ich besser drauf auf. Hier ist es so, der Hirte zieht los, ja, und sucht das Schaf, und er findet es und er trägt es nach Hause und kommt in der Dorfgemeinschaft an. Und was passiert? Und das ist die Anrede an die Pharisäer. Die Dorfgemeinschaft freut sich. Die ist nicht entsetzt. Also die verhält sich anders als das, was Jesus da gerade erlebt. Also mit anderen Worten sagt er, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Und in der Art, wie er es erzählt, schwingt ganz viel von Psalm 23 mit. Und dieser Psalm ist mit Sicherheit ein Psalm, den die Pharisäer und Schriftgelehrten auch auswendig konnten wie wir. Und Jesus malt hier ein Bild davon, wie das ist in der Realität und dass er wie dieser gute Hirte ist. All das schwingt hier für uns mit. Hier wird deutlich, dass ein Schaf so viel wert ist wie die 99 anderen. Und das ist interessant, finde ich. Also der Wert dieser verlorenen Person ist so hoch, wie 99 andere Schafe. Man kann es natürlich auch so sehen. Stell dir vor, du bist eins dieser 99 Schafe. Jetzt kannst du Panik kriegen und denken, oh, wir werden jetzt hier gerade im Stich gelassen. Der sucht dieses eine blöde Schaf, was sich mal wieder verirrt hat. Ja, und man hat vielleicht einen Groll oder was auch immer. Man kann es aber auch so wahrnehmen, dass man denkt, oh, wenn ich in dieser Situation bin, dann weiß ich, was passieren wird. Dann wird dieser Hirte auch für mich diesen Weg auf sich nehmen und das für mich auch tun. Und genau das ist der Punkt. Hier wird also nicht der Einzelne für das Wohl der ganzen Gruppe geopfert und dann haben alle immer Angst, dass wenn ich irgendwie verloren gehe, dann werde ich auch geopfert, sondern es gibt eine Zuversicht zu wissen, so ist der gute Hirte, er sorgt auch für mich. Und dann beschreibt Jesus, er trägt dieses Schaf auf seinen Schultern. Ich weiß nicht, welches Bild da bei euch vor eurem inneren Auge aufploppt. Ich hatte als Kind, also Ulf hat ja gerade schon gesagt, wir haben eine gemeinsame Wegstrecke in unserer Kindheit hinter uns. In Hagen gab es nicht so viele Schafe. Also es gab hier und da im Sauerland sicher Schafe, aber nicht so wie hier. Das heißt, mein Bild von Schafen war immer das von diesen Bildchen, die man in der Sonntagsschule bekommen hat, wenn man einen Vers auswendig konnte, ja, wo der gute Hirte drauf ist mit einem Lamm. Ja, kennt ihr vielleicht auch. Ja, der trägt dieses Lamm fröhlich auf der Schulter und die haben eine richtig schöne Zeit. So, das ist mein inneres Bild, was hier auch immer aufploppt. Aber die Wahrheit ist, das ist kein Lamm. Das ist ein ausgewachsenes Schaf. Und ihr wisst, wie groß so ein Schaf ist. Also ich habe euch mal eins aus dem Urlaub fotografiert. Ich gestehe, es ist hier nicht vom Deich, es ist aus den französischen Bergen. Aber Schafe sind vielleicht Schafe, ja. Also es ist relativ groß gewesen. Und das hier war schon geschoren, also relativ angenehm noch. Aber stell dir vor, so ein Schaf ist nicht geschoren und es ist dreckig und es ist verletzt und es ist schwer. Und du musst es durch eine Gegend tragen, die keine gepflasterten Wege hat. Es ist mit Sicherheit kein einfaches Vergnügen. Und Jesus schildert es hier so, dass Jesus diese ganze Last freudig auf sich nimmt und den Weg das Schaf nach Hause trägt, weil das Schaf selbst nicht in der Lage ist. Und alle sind in Sorge und wir wissen jetzt, warum sie in Sorge sind, weil wir nämlich alle irgendwie mit drin hängen würden. Und deswegen freuen wir uns alle, wenn dieses Schaf gefunden ist. Und das ist der Punkt, den Jesus diesen Pharisäern deutlich machen will. Warum freut ihr euch nicht? Ihr hängt mit drin. Eigentlich müsste die Reaktion sein, lass uns feiern. Hier sind Menschen wiedergefunden worden. Jesus sagt dann, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Jesus macht hier nochmal deutlich, wozu ist er gekommen? Was heißt es, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes mit ihm angebrochen ist? Er ist gekommen, zu suchen und zu retten. Jesus ist ein Suchender, permanent. Und wie passiert das hier? Jesus übernimmt interessanterweise die Verantwortung für den Verlust. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es schnell so, dass ich immer hoffe, dass ich nicht schuld bin, ja. Also, dass es vielleicht irgendwelche Gründe gibt, warum jemand anderes irgendwie einen Fehler gemacht hat. Oder dass ich nicht verantwortlich gemacht werde für den Schlamassel, der gerade passiert ist. Ja, oder dass ich es wenigstens nicht alleine bin. Ja, für die Pharisäer war das offensichtlich. Die Zöllner, die haben den Fehler gemacht, nicht sie. Und Jesus diskutiert gar nicht darüber, wer hat hier einen Fehler gemacht. Sondern Jesus macht sich auf den Weg und sucht einfach und er übernimmt die Verantwortung dafür. Und er sucht, ohne auf die Kosten zu achten und es kostet ihn viel. Und das ist schon mal ein Hinweis auf das, was passieren wird, wenn er für uns ans Kreuz geht. Es kostet ihn alles. Und trotzdem nimmt er diese Last freudig auf, ja, und bringt dieses Schaf nach Hause und es folgt eine Wiederherstellung. Und das passiert hier auch mit den Zöllnern. Eine Wiederherstellung funktioniert. Und dann freut er sich mit der Gemeinschaft über den Erfolg seiner Rettungsaktion. Und dann feiert die Gemeinschaft mit ihm. Und was feiert sie? Sie feiert nicht das reumütige Schaf, sie feiert auch nicht den Zöllner, sondern sie feiert den Retter. Und das ist genau das, was wir sonntags hier tun. Wenn wir zusammenkommen, dann feiern wir den Retter, der mich gerettet hat, der dich gerettet hat und all die, die wir vielleicht gar nicht in unseren Reihen haben wollen, die er noch retten will. Dazu ist Jesus gekommen, zu retten. Das ist der Grund, warum wir feiern. Haben wir gerade gesungen. Die nächste Folie bitte. Interessant ist auch, wie definiert Jesus denn hier so die Hürde, dass man dazukommen darf. Also für die Pharisäer war ja klar, ein Zöllner kann nicht dazukommen. Also da muss schon eine Menge passieren, dass, weiß ich nicht, das überhaupt möglich ist. Und manchmal ist es bei uns in Gemeinden ja auch ähnlich. Also wir haben ja auch bestimmte Hürden, die man nehmen muss, bis man dann Mitglied wird. Hier in der Geschichte geht es gar nicht um Mitgliedschaft, aber es ist interessant, wie Jesus hier Reue definiert. Also wenn jemand so viel auf dem Kerbholz hat wie so Zöllner, ja, die dich so beschämt haben, die andere so beschämt haben, dass du mitfühlst mit den anderen, die vielleicht stärker betroffen sind, weil der Zöllner aus deren Familie kommt oder die ausgenommen worden sind von diesen Menschen. Was muss so ein Mensch tun, damit er wieder zurückkommen kann? Ich glaube, uns würde da eine Menge einfallen, was angemessen wäre. Interessant ist, Jesus definiert hier Reue als Bereitschaft, sich finden zu lassen. Das Schaf muss fast gar nichts tun. Es ist nicht ganz passiv, aber fast. Ja, es muss sich finden lassen. Wie krass. Und Jesus zeigt hier etwas von der Gnade Gottes und von dem, was ihn getrieben hat, ans Kreuz zu gehen für dich und für mich und für all die anderen. Es ist aus Gnade passiert und nicht, weil wir irgendetwas vorgeleistet haben, womit wir uns das verdient hätten oder je verdienen könnten. Und das gilt für die Zöllner, wie für irgendwelche anderen Menschen, wie für dich und mich auch. Gottes Gnade schimmert hier durch. Und zeigt etwas, wie das ist, wenn die Königsherrschaft Gottes anbricht. Wir sind alle Kinder der Gnade Gottes. Also Reue ist nicht eine Tat, durch die wir diese Rettung verdienen könnten, sondern der Sünder darf es sich gefallen lassen, gefunden zu werden. Und meistens passiert dann etwas, wenn wir gefunden worden sind, dass wir merken, wenn ich Teil dieser Königsherrschaft Gottes bin, dann passt manches, was ich vorher getan habe, überhaupt nicht mehr da rein, weil ich aus dieser Gnade leben kann und andere Voraussetzungen habe. Aber ich muss diese Voraussetzungen nicht erschaffen. Es ist also die Liebe des Vaters aus Gnade und nicht durch Taten. Es gibt im Neuen Testament ganz viele wunderbare Beschreibungen, wie Königsherrschaft Gottes sich noch ausbreitet und sichtbar werden soll. Eine Beschreibung ist, dass die Gemeinde der Ort ist oder die Menschen sind, Gemeinde ist ja nicht in erster Linie ein Ort, sondern es sind Menschen, an denen die Königsherrschaft Gottes sichtbar werden soll. Und Paulus hat da etwas formuliert, was einen eigentlich schlicht aus den Schuhen hauen müsste, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Er schreibt: Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Das ist eine relativ moderne Übersetzung. Ältere schreiben das so, dass Gott vor Grundlegung der Welt die Gemeinde dazu bestimmt hat, dass die unsichtbare und sichtbare Welt an ihr erkennen soll, wie groß Gott ist. Also wer Gott erkennen soll, wer die Güte, die Gnade Gottes erkennen soll und seinen Plan mit dem, was er vorhatte, der muss auf die Gemeinde gucken, um das zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt seit 98 Pastor. Ich habe so diverse Gemeinden im Hintergrund. Ich komme viel rum, berufsbedingt. Und manche Gemeinde, da denkt man so menschlich, ich gehe mal nicht ins Detail. Ja. Oder vielleicht geht es dir selber so, du gehst morgens in die Gemeinde und fragst dich, möchtest du dieser Schwester, diesem Bruder heute über den Weg laufen, weil irgendwann irgendetwas war, was noch nicht so ganz geklärt ist. Und vielleicht hast du nicht immer die positivsten Schwingungen, wenn du an die Gemeinde denkst. Und wir wissen von Paulus, er hatte auch viele Gründe gehabt, nicht immer die positivsten Schwingungen zu haben. Also kann man sich fragen, was hatte der im Tee, als er das geschrieben hat, ja? Ist doch verrückt. Also wie kommt Paulus dazu, sowas aufzuschreiben? Gott hat vor Grundlegung der Welt sich überlegt, dass an der Gemeinde seine Größe sichtbar werden soll und die Menschen erleben sollen, wie sich Königsherrschaft Gottes anfühlt. Das seid ihr. Egal, was du gerade denkst oder was du fühlst. Das ist Gottes Blick auf dich und deine Gemeinde. Und dazu ist sie bestimmt, dass an eurer Gemeinschaft die Welt und die unsichtbare Welt sogar die Größe Gottes erkennen darf. Wie großartig ist das? Das ist Gottes Realität. Und ihr seid Teil davon. Ein Megaprivileg, finde ich. Also was geschieht, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet, die Königsherrschaft Gottes für Menschen fühlbar werden? Die Zöllner, die brauchten das nicht mehr hören. Warum nicht? Die saßen schon mit ihm an einem Tisch. Die haben das schon erlebt. Die es nicht erlebt haben, waren die, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sitzen wir an diesem Tisch, am Tisch des Herrn, wo Jesus unser Gastgeber ist und damit symbolisiert, tu deine Füße unter meinen Tisch. Ich bin für dich da. Du bist Teil der Familie. Du gehörst dazu. Du bist gerettet. Ich sorge für dich. Ich kenne dich. Du bist hier willkommen. Das ist das, was wir feiern, wenn wir Abendmahl feiern. Das ist ein Grund, warum wir keinen Altar haben. Weil Jesus schon alles geopfert hat. Wir haben den Tisch des Herrn, an dem wir uns versammeln. So wie die Zöllner mit Jesus am Tisch saßen, dürfen wir mit ihm an diesem Tisch sitzen. Wenn sich das Reich Gottes ausbreitet, breitet sich die Gnade Gottes aus und Menschen kommen dorthin, wo sie hingehören, nach Hause, in die Gegenwart Gottes, so wie er das von der Schöpfung an vorgesehen hat. Das ist das Leben, in die Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen, der für dich sorgen will. Und Jesus hat das vorgelebt. Was passiert, wenn man in die Gemeinschaft Gottes kommt? Wir haben ja manchmal so Abgrenzungstendenzen, ja, wo man vielleicht auch Sorge hat, dass irgendetwas passiert, wenn man sich mit den falschen Leuten einlässt. Und manchmal ist die Sorge nicht ganz unberechtigt. Und trotzdem ist das Reich Gottes darauf angelegt, sich nicht abzugrenzen, sich nicht einzumauern, sich nicht einzuigeln, sondern dorthin zu strömen, wo die Menschen es am meisten brauchen. Und dann hat Jesus das gezeigt. Er ist zu Kranken gegangen. Und was ist passiert? Nicht Jesus hat sich infiziert, sondern die Kranken haben sich an ihm infiziert und sind gesund geworden. Wie schräg ist das denn? Wie wäre das, wenn wir so unterwegs sind unter den Menschen, die Jesus noch nicht kennen und sie sich an die infizieren, an der Gnade Gottes oder an der Liebe des Vaters oder an dem Heil, was mitschwingt, wenn du daherkommst? Das Reine reinigt hier das Unreine und nicht umgekehrt. Ich habe in meiner Kindheit teilweise, Ulf wird das vielleicht bestätigen können, noch so Tendenzen mitbekommen, wo manche in der Gemeinde gesagt haben, man darf auf keinen Fall ins Kino, weil wenn das passiert, dann könntest du dich verunreinigen und fällst vom Glauben ab. Kann vielleicht passieren. Ja? Und dann kann man überall Mauern und Zäune aufbauen, aber das Reich Gottes ist größer. Nicht das Dunkle überwindet das Licht, sondern das Licht scheint in der Dunkelheit. Also wie sind wir unterwegs? Mit welcher Haltung? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht besiegen können. Mit welcher Haltung seid ihr in eurer Stadt unterwegs? Wo erleben Menschen dieses Licht? Jesus zeigt sich hier in dieser Geschichte, die uns Lukas übermittelt, berührbar. Ja, und zeigt einen Gott, den weder die Zöllner noch die Pharisäer so jemals erkannt hätten. Und es wird deutlich, dieses Reich, das er gebracht hat, ist anders. Ist alles, also ganz anders als alles, was wir kennen. Und dieses Reich kommt nicht mit Druck. Also alles, was wir mit Königsherrschaften, mit Regimen dieser Welt verbinden, ist doch mit Druck, mit Gewalt, mit Unterdrückung. Also wenn wir an die Ukraine, an Putin und all diese Geschichten denken, wo ist da etwas Positives? Gottes Reich kommt nicht mit Druck, es kommt mit Sog. Es ist so, dass wenn du damit in Berührung kommst, du das Gefühl hast, davon möchte ich mehr haben. Das tut mir gut. Hier werde ich heil. Also wo ist dieser Sog bei euch spürbar und durch euch? Denn durch dich wird das Reich Gottes in deinem Umfeld sichtbar, da wo du bist. So wie Paulus das geschrieben hat. Und du machst einen Unterschied. Da, wo du bist, da, wo du lebst, für die Menschen in deinem Umfeld, weil Jesus in dir lebt. Jesus hat uns das vorgelebt. In diesen Gleichnissen, in dieser Geschichte sehen wir es sehr deutlich und an vielem anderen mehr. Und wir sind Teil dieser Königsherrschaft. Wir sind schon Teil davon. Also folgen wir ihm einfach nach. Amen.
Gerne an Gott richten. Das ist die Frage, die wir uns stellen können für die Gebetsgemeinschaft. Was möchtet ihr jetzt sagen, eurem Herrn, der hier ist, um den herum wir uns versammeln? Amen. Wir beten gemeinsam das Gebet unseres Herrn. Unser Vater,